Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Liebe, Verrat, Mord, Rache und ein unermesslich großer Schatz. Das Nibelungenlied, das von Siegfried dem Drachentöter erzählt, von dessen heimtückischer Ermordung und von Kriemhilds grausamer Rache, diese alte Sage bietet alles, was zu einer Heldengeschichte gehört und noch viel mehr. Es ist ein faszinierender, schwer fassbarer Stoff, zum Nationalmythos stilisiert, von den Nazis ideologisiert, vielfach interpretiert und literarisch bearbeitet, auch in heutiger Zeit, unter anderem von Autorinnen wie Ulrike Dresner, Jürgen Lodemann oder Moritz Rinke. Im Studio begrüße ich die Büchner-Preisträgerin Felicitas Hoppe.
Hallo.
Und zugeschaltet aus Wien den österreichischen Dramatiker und Romanautor Ferdinand Schmalz. Herzlich willkommen.
Hallo.
Sein der Roman-Debüt Mein Lieblingstier heißt Winter stand 2021 auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Beide, Felicitas Hoppe und Ferdinand Schmalz, haben sich auf ihre Art mit dem Nibelungenlied befasst. Der Roman Die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm von Felicitas Hoppe, ist im Herbst 2021 erschienen und das Theaterstück von Ferdinand Schmalz wird gerade bei den Wormser Festspielen uraufgeführt, die am Freitag begonnen haben. Der Titel Hildensaga, ein Königinnendrama. Was hat Sie beide gereizt, diesen Stoff neu zu erzählen? Frau Hoppe, wollen Sie beginnen?
Ja, ich bin schon eigentlich eine ganze Weile mit diesem Stoff umgegangen, wobei ich sagen muss, ich bin spät auf ihn gestoßen. Nicht im Sinne, dass ich nicht gewusst hätte, dass es da so einen Siegfried gibt und Drachen und Schätze, aber wirklich gelesen habe ich das Lied, das Nibelungenlied, das ja um 1200 entstanden ist, erst vor 10 Jahren, glaube ich, weil ich ein Seminar zum Thema Glück und Geld machen wollte und dachte, da kann ich den Nibelungenschatz gut gebrauchen. Und dann hat mich das doch sehr in den Bann gezogen, allem voran deshalb, weil der Stoff mir eigentlich sehr fremd ist. Diese Art von Grausamkeit, Unerbittlichkeit, Unversöhnlichkeit, aber super starke Figuren.
Wie ging es Ihnen, Herr Schmalz? Wann haben Sie diesen Stoff entdeckt, das ganze Nibelungenlied? Denn ich glaube, es geht vielen so wie Felicitas Hoppe. Man kennt die Geschichte von Siegfried, dem Drachentöter, aber viel mehr dann vielleicht auch nicht.
Ja, bei mir hat es ein bisschen Überredungskunst gebraucht von den Nibelungenfestspielen in Worms. Die sind nach dem Bachmann-Preis an mich herangetreten und haben gesagt, ob ich da nicht Lust drauf hätte. Und bis dorthin habe ich den Stoff eher aus Schullektüre natürlich gekannt, aber aus so langweiligen, verregneten Nachmittagen, wo dann die Sonntagsfilme übers Nibelungenlied gelaufen sind, und habe mir das dann erst so ein bisschen erarbeiten müssen und mich da ranmachen müssen an den Stoff und bin dann draufgekommen, dass das Nibelungenlied, so wie es im Mittelalter verfasst wurde, ja mit diesen Nachmittagsfilmen auch wenig zu tun hat, weil die Szenen, die jeder kennt aus dem Nibelungenlied, sind eigentlich eher Randnotizen im Nibelungenlied. Also die Drachentöter-Szene, das kommt in einer Strophe vor und davor und danach werden seitenweise Gewänder und Waffen beschrieben. Und diese Diskrepanz hat mir dann aber auch irgendwie interessieren angefangen. Ich muss sagen, so richtig eröffnet hat mir dann den Zugang eigentlich ein anderes Buch von Johann Huizinga, Der Herbst des Mittelalters, das so ein bisschen ein Einstieg war für mich überhaupt, mir so diese mittelalterliche Welt ranzuholen.
Das fasziniert mich jetzt sehr, Herr Schmalz, weil ich ja vor mittlerweile, ich glaube, 15 Jahren ein Buch über Jeanne d'Arc geschrieben habe. Das ist ja auch Mittelalter und meine Leib- und Magenlektüre war Der Herbst des Mittelalters. Jeden Morgen habe ich ein paar Kapitel gelesen und das war ein absoluter Türöffner. Und das ist natürlich so, diese Bildwelt des Mittelalters, auch dieses Veräußerlichte. Es gibt ja eigentlich nur das, was man sieht. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Also deshalb spielt die Requisite eine irre Rolle. Und das, was sich dann heldisch in der Darstellung drüber stülpt, sagen wir mal das ganze Wagnerianische, das gibt's ja so im Lied nicht.
Sie haben die Nachmittagsfilme erwähnt, Herr Schmalz. Die Nibelungen wurden ja diverse Male verfilmt, aber legendär ist tatsächlich der Stummfilm Die Nibelungen von Fritz Lang von 1924. Und Frau Hoppe, der Titel Ihres Romans ist Die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm. Inwiefern haben Sie sich daran orientiert?
Also ich habe mich daran nicht orientiert in dem Sinne, dass es eine Hommage auf Fritz Lang sein sollte. Aber natürlich habe ich den Film gesehen und er hat mich nachhaltig beeindruckt. Er ist einfach beeindruckend bei allen ideologischen Vorbehalten. Der Untertitel ist aber eher der Tatsache geschuldet, dass nämlich die Kraft dieser Geschichte in den Gesten, in den Handlungen, in den Requisiten, in den Bildern, in diesen groß gezeichneten Bildern besteht. Und das erinnert mich dann doch sehr an den Stummfilm. Auch die groteske Überzeichnung und diese unglaublichen Gewaltspiralen. Insofern ist mein Untertitel eher ein Anzeigen der Methode, mit der erzählt wird, als eine Hommage an Fritz Lang.
Und der Roman ist gegliedert wie ein Stummfilm. Also es gibt sozusagen Texttafeln zwischen den Kapiteln, aber ansonsten erzählen Sie die Handlung ja entlang eines fiktiven Theaterspektakels in Worms in der heutigen Zeit.
Ja, ich erzähle von dem, was Herr Schmalz bestückt, und das hat mich natürlich fasziniert, als ich ihn im September traf und er mir von seinem Vorhaben erzählte, war ich total begeistert, weil ich dachte, endlich treffe ich jemanden, der das in echt tut, was ich sozusagen zur Kulisse meines Romans gemacht habe, und da habe ich natürlich sofort Blut geleckt und bin jetzt ganz gespannt, wie das im Sommer auf der Bühne sein wird, wovon ich jetzt schon einen leisen Eindruck habe.
Wie haben Sie denn, Herr Schmalz, das Nibelungenlied dann überhaupt neu gelesen? Nicht unbedingt auf Mittelhochdeutsch.
Ja, das Schwierige ist ja, dass es, glaube ich, keinen theaterferneren Stoff geben kann. Das ist einfach viel zu groß, um das auf eine Bühne zu bringen. Und darin liegt aber auch der ganze Reiz darin, würde ich sagen. Also, dass man so ein ausuferndes Werk hat, dem man sich auch irgendwie mal annähern muss und darin auch immer wieder selber scheitern muss. Grundsätzlich hat es mich interessiert, dieses Abenteuer zu wagen, dass da die Nibelungenfestspiele auch sagen, sie wollen da so diesen seltsamen Genre-Mix auch wagen zwischen Autorinnen-Theater und einem Mythenspektakel. Weil natürlich ist man als junger Dramatiker da eher immer in einer Rolle, dass man für kleine Bühnen, für Studiobühnen schreibt und eigentlich Dramaturginnen und Dramaturgen gegenüber sitzt, die sagen, naja, muss das so ausufernd sein? Können wir nicht da vielleicht die Rolle noch wegstreichen? Oder können wir diese Szene nicht als Botenbericht machen? Dazu fehlen uns die Mittel auf der Studiobühne. Und dort bei den Nibelungenfestspielen, das Erste, was mir Roger von Toppel, der das nächstes Jahr inszenieren wird, gesagt hat, ja, kein Botenbericht, wir haben da die Möglichkeiten, alles zu machen. Also wenn wer in Flammen aufgehen soll, dann geht der in Flammen auf. Wenn da Hektoliter Theaterblut fließen sollen, dann können wir das machen. Und das war mal spannend zu erleben in der Arbeitsweise, dass man da halt anders rangehen kann, wie man den Text gestaltet.
Trotzdem haben Sie die Handlung natürlich gerafft, um den Stoff auf die Bühne zu bringen. Felicitas Hoppe und ich durften das Stück vorab bereits lesen. Und eine Frage zunächst an Sie, Frau Hoppe, denn was Sie im Roman tun, Sie erzählen ja entlang eines Theaterspektakels eben in Worms. Das ist ein furioses, ironisches, literarisches Spiel, in dem Raum und Zeit förmlich aus den Fugen geraten. War es nur so möglich, dem Stoff beizukommen?
Ja, für mich war es schwierig, den Stoff nachzuerzählen ohne Distanznahme. Und diese Inszenierung auf der Bühne, die hier natürlich romanhaft dann vorgenommen wird, die erlaubt mir, das Geschehen aus der Distanz zu zeigen und es auch zu kommentieren. Und jetzt beim Lesen des Stückes von Herrn Schmalz war das für mich ganz faszinierend zu sehen, wie er etwas in die Tat umsetzt, sozusagen, womit ich mich beim Schreiben auch beschäftigt habe, nämlich was ist da auf der Bühne? Ich habe jetzt natürlich als Romanautorin in dem Fall mehr Freiheiten, weil ich vieles tun kann, was nicht in Szene gesetzt werden muss, aber mir haben sich dann schon ähnliche Fragen gestellt. Übrigens immer wieder kommt die Frage auf, ironisch natürlich, gibt das Budget dies hierher? Können wir das inszenieren? Insofern beneide ich Herrn Schmalz, dass er da jetzt
offenbar
sozusagen
kein Problem.
Reichlich Theaterblut zur Verfügung hat. Die andere Frage war aber die stellte sich mir auch und die wollte ich eigentlich auch an Herrn Schmalz weitergeben. Wie stellt man das Personal zusammen? Denn Herr Schmalz hat es erwähnt, wir haben hier wirklich eine riesige Truppe und jede Menge Figuren und vor allem wenn es zum Schlussgemetzel kommt, wird es ganz schön unüberschaubar, wer da die Kämpfenden sind. Und das heißt, auch ich, die ich wesentlich mehr Personal habe als er, musste das begrenzen, um irgendwie da ökonomisch vorzugehen. Wie haben Sie das denn gelöst oder wie ist es zu dieser Auswahl gekommen?
Dazu könnte ich mich vielleicht nur ganz kurz noch einklinken, weil nochmal zum Titel Hildensage, ein Königinnendrama, so ist der Titel. Und Sie haben sich sozusagen auf die beiden Frauen, Kriemhild und Brünhild, konzentriert.
Ja, das ist relativ früh eigentlich im Arbeitsprozess festgestanden, dass ich gesagt habe, was dieses Epos von anderen unterscheidet, ist, dass die Frauen eine zentrale und handlungsentscheidende Rolle haben. Also eigentlich müsste man ja hier von Heldinnen-Epos sprechen, nicht von Helden-Epos, weil da im Vergleich zu Grimhild und Brünnhild ja auch Hagen und Siegfried ja eher Nebenrollen sind, habe ich manchmal das Gefühl in dem Nibelungenlied. Also da die Konzentration auf die Frauenrollen und genauer halt auch auf diesen Königinnenstreit, der sich ja dort vor Ort auch, wo wir dann nächstes Jahr hoffentlich auch spielen werden, vor dem Dom abgespielt hat. Das ist eigentlich ein Ausgangspunkt der Arbeit gewesen. Und dann muss man natürlich auch schon vor Beginn der Arbeit eigentlich ein großes Gemetzel anlegen, weil ja natürlich nicht alle Figuren, die auch ja liebevoll sind, wie Rumold, der Frau, bei Frau Hoppe auch vorkommt.
Der Koch am Wormser Hof.
Die aber alle es nicht auf die Bühne schaffen.
Ja,
weil einfach zu viele da sind.
Es sind wirklich zu viele. Rumold würde sich übrigens beschweren, wenn er als Koch bezeichnet würde. Er ist der Hofmeister und hat auch echt was zu sagen. Ich sehe es eigentlich wie Ferdinand Schmalz, dass diese Königinnen, das sind Bombenfiguren, das sind tolle Frauenfiguren. Ich habe mich mit denen nur insofern schwer getan oder tue mich immer noch ein bisschen schwer, nicht weil ich mit ihnen nicht konform ginge. Ich bin gänzlich auf ihrer Seite. Es ist in der Tradition der Wahrnehmung dieses Nibelungenliedes etwas, was sich so festgesetzt hat. Das ist der sogenannte Zickenkrieg. Und dieser Begriff, den kennen wir ja auch aus anderen Bereichen und irgendwie bin ich mit einem ungeheuren Widerwillen erfüllt, wenn ich das Wort Zickenkrieg höre. Und in der Tat ist es natürlich so, dass diese beiden Königinnen dort, also vor dem Dom sozusagen in diesen Streit geraten und das scheint ja gerade aus diesem Frauenstreit so ein Genuss gezogen zu werden. Aber Sie haben das ja ganz anders gewendet, Herr Schmalz, wenn ich es richtig gelesen habe.
Das ist ja eigentlich das, was mich auch so genervt hat bei der Lektüre vom Nibelungenlied, dass die dann in so einen kleinlichen Streit geraten und aus einer angekratzten Ehre raus sich dann Spinnefeind werden, obwohl die ja eigentlich auf derselben Seite stehen. Und das war auch so ein Grundanstoßpunkt, aber von dem mein Stück eigentlich ausgeht. Was wäre, wenn Brünnhild und Grimhild dort vor dem Dom sich verschwestern würden? Also was wäre, wenn die in dem Moment die Einsicht haben, dass mit beiden eigentlich übel mitgespielt wird und für sie beide, wenn sie jetzt die Straße runtergehen, die das Nibelungenlied für sie bereithält, eigentlich beide in eine Sackgasse kommen. Und daraus entspinnt sich dann bei mir so eine wilde Jagd, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, wie es dann nächstes Jahr ausgeht. Aber das hat mich schon interessiert und da ist vielleicht auch ein anderer Punkt, der auch so ein bisschen von Johann Huizinga geprägt war, ist die Frage mit der Minne. Also da finde ich auch, dass das Nibelungenlied auch eine Aktualität hat in einer Zeit, in der Anstandsregeln oder die Frage, wie man sich dem Liebespartner, der Liebespartnerin nähert, so einen wahnsinnigen Stellenwert gehabt hat in der Gesellschaft, während die gelebte Realität komplett anders ausschaut. Das hat mich schon auch bis zu einem gewissen Grad an die heutige Zeit erinnert, wo wir auch mit überhohen Moralansprüchen eigentlich ausgestattet sind, aber die Lebensrealität oft eine ganz andere ist.
Also dieser sogenannte Zickenkrieg, wie Sie ihn bezeichnen, Frau Hoppe, der hat ja viele Literaturwissenschaftler beschäftigt. Und ich denke, wir haben jetzt schon einiges erzählt, aber ich glaube, man muss die Geschichte noch mal in Kürze erzählen, um zu verstehen, wie es zu diesem Streit eigentlich kam. Also ich mache das mal kurz. Siegfried, kampferprobt im Besitz des Nibelungenschatzes. Er kommt nach Worms, um Kriemhild als Frau zu gewinnen. Und Gunther wiederum, Gunther ist der König von Worms und seine Schwester ist eben Kriemhild. Und Gunther will die sagenhafte Brünnhild, die auf Island herrscht, erobern. Und dazu braucht er aber Siegfrieds Hilfe, denn Brünnhild besitzt übermenschliche Kräfte. Und Siegfried nun ist im Besitz einer Tarnkappe und so beginnt der erste Verrat an Brünnhild, denn er wird sie überlisten und Gunther wird sie mit Hilfe von Siegfried und Siegfrieds List tatsächlich besiegen. Dann kommt die Doppelhochzeit in Worms. Kriemhild wurde Siegfried versprochen, jetzt heiraten die beiden. Und in der zweiten Hochzeitsnacht, da erfolgt dann der zweite Betrug an ihr, denn natürlich ist Gunther auch nicht stark genug, um sie zur Frau zu nehmen. Und das ist wirklich starker Tobak. Darauf haben Sie ja eben auch gerade schon angespielt, Herr Schmalz. Also das entspricht überhaupt nicht Minnegewohnheiten. Es ist im Grunde eine krasse Vergewaltigung. Und auch Kriemhild wird ja im Laufe der Zeit verraten. Denn Hagen ermordet Siegfried, um Brünhilds Ehre wiederherzustellen. Und dann versenkt er auch noch den großen Schatz im Rhein, der eigentlich Kriemhild gehört. Und Kriemhild sind auf Rache, die sie auch vollzieht. Nämlich im zweiten Teil, nachdem sie den Hunnenkönig Etzel geheiratet hat. So, jetzt habe ich viel erzählt, aber ich denke, es war vielleicht doch mal nötig für jemanden, der eben sich mit der Geschichte nicht mehr so auskennt, dieses Epos. Auf dem Münsterplatz in Worms, da wird nächstes Jahr Ihr Stück aufgeführt, Herr Schmalz, und da beginnt es auch. Die Frage ist nämlich, wer von den beiden Frauen, so kommen sie in Streit, darf das Münster als Erste betreten? Und was spielt sich da eigentlich genau ab zwischen diesen beiden? Wollen Sie beide?
Ja. Nein, es ist, Sie haben die Geschichte ja erzählt. Das Faszinierende ist hier, und da ist auch der Knackpunkt, weshalb das, was Herr Schmalz vorschlägt oder dann exerziert, dass es eine Art Verschwesterung zwischen den beiden geben könnte, das ist ja eigentlich blockiert. Wenn man die Geschichte sich genau anguckt, dann kommen die beiden aus komplett verschiedenen Welten natürlich, Brunhild und Kriemhild. Und Brunhild ist ja dann auch nicht mehr so stark. Sie ist ja, wird ja in der Hochzeitsnacht entkräftet. Im Übrigen widerfährt auch Kriemhild Gewalt, nämlich Siegfried verprügelt sie später sogar. Also das ist auch im Lied so. Das heißt, an Gewalt fehlt es gegenüber den Frauen überhaupt nicht. Das Problem ist aber, dass hier ein Missverständnis vorliegt. Siegfried hat sich Gunther nur andienen können, indem er so tut, als sei er ein Vasall. Also eigentlich zweite Klasse, während er in Wirklichkeit ja Sohn eines Königs der Niederlande ist. So dass Brunhild in dem Glauben ist, Kriemhild stehe in der Rangfolge unter ihr und deshalb gebühre ihr der Zutritt in diesen Dom als Erste. Und Kriemhild, die ja weiß, dass sie eigentlich eine Königin ist, also gleichermaßen, zieht dann diese Requisiten. Und da kommen die Requisiten zum Tragen, nämlich einen Ring und einen Gürtel, den Siegfried in dieser zweiten zweifelhaften Hochzeitsnacht Brunhild entwendet hat, aus dem Mantel und hält das hoch. Und in dem Moment wird diese Schande sichtbar gemacht. Und da ist dann die Frage, wie biege ich das so hin, dass Brunhild trotz dieser schändlichen Kränkung jetzt sozusagen verstehen kann, dass Kriemhild und sie eigentlich doch im selben Boot sitzen. Und das so umzudeuten, finde ich schon kühn. Das ist jetzt keine Kleinigkeit.
Wie sehen Sie das, Herr Schmalz?
Ja, es ist ein sehr simpler, würde ich jetzt mal sagen, Eifersuchtsstreit, über den natürlich viele verschiedene Schichten noch drüber liegen. Also wir haben jetzt Brünhild, die aus dem heidnischen Bereich kommt und quasi ins Christliche reinwechselt. Und wir haben Kriemhild, die von diesem Ausgangspunkt eigentlich dann ihre Rachemaschinerie anwirft. Und diese Bewegung führt sie dann eigentlich vom Christlichen wieder raus zu Etzel in den heidnischen Bereich. Also man hat verschiedene Layer, die da drüber liegen, würde ich sagen. Und das macht es dann interessant. Also der Stein des Anstoßes ist eigentlich eine lächerliche Kleinigkeit, wer als erstes durch das Tor schreiten darf. Ein Eifersuchtsstreit, der dann aber viel in Gang setzt.
Naja, ich finde, das ist keine Kleinigkeit, Herr Schmalz. Also ich meine, die Kleinigkeit ist natürlich so nach dem Motto, dann geh du doch als Erster. Wenn ich das jetzt innerhalb dieses höfischen Systems sehe und dann davon ausgehen muss, dass die eine der anderen ihren Rang streitig macht, natürlich, weil die Männer das verbockt haben, weil ja eine Fehlinformation im Umlauf ist, Siegfried sei nur Vasall. Aber im Grunde ist das natürlich hochdramatisch. Und wenn man dann bedenkt, dass dann das wirklich, und da sind wir bei dieser Bildhaftmachung, ja, also dann zieht diese Frau diesen Gürtel und den Ring aus dem Mantel und hält das hoch vor versammeltem Volk. Und das ist doch für Brunhild entsetzlich. Also in dem Moment wird ihr klar, was sie im Grunde, wenn wir psychologisch argumentieren wollen, sie ahnt das ja. Sie weiß ja ganz genau, dass dieser Schlappschwanz Gunther es in der Nacht nicht gewesen sein kann. Aber sie muss ja irgendwie diesen Schein wahren und das ist schon sehr explosiv. Und dann zu sagen, wir sind ja eigentlich Schwestern und verschwestern uns jetzt gegen die fiesen Männer, das finde ich kühn vom Ansatz her. Oder sagen wir mal hoffnungsvoll heutig.
Ja, hoffnungsvoll heutig und kühn, das finde ich auch, Herr Schmalz. Da haben Sie sich ja wirklich eine Freiheit auch genommen mit dem alten Stoff. War das so ohne weiteres möglich? Gab es da Vorgaben aus Worms von den Nibelungenfestspielen?
Nee, die haben mir relativ viel freigestellt, muss man dazu sagen. Sie waren dann eher verwundert, dass ich auch so nah dran geblieben bin, dass das auch so in der Zeit belassen ist, weil zum Beispiel bei meiner letzten Bearbeitung Jedermann, den ich fürs Burgtheater bearbeitet habe, da ist das ja aus der Zeit rausgelöst und ist in eine ganz heutige Geschichte verpackt gewesen. Bei diesem Epos hatte ich das Gefühl, dass eben auch, weil es viel auf diesen Oberflächen beruht, auf diesen Textilien, auf den Stofflichkeiten, die der Stoff hergibt, dass es eigentlich in der Zeit auch belassen will. Aber ja, natürlich an dem Punkt passiert was sehr heutig ist und wo diese Wendung gegen die, heute würde man sagen, toxische Männlichkeit, die dort an dem Hof herrscht, diese Männerbünde, gegen die sich die Frauen dann wenden, das ist natürlich eine sehr heutige Frage.
Hat das was mit der Nibelungentreue zu tun, die Männerbünde?
Ja, natürlich hat das mit der Nibelungentreue auch zu tun, ob man jetzt dem Bundbruder quasi den Vortritt noch vor der Liebe lässt. Damit hat das natürlich sehr zu tun, obwohl ich mir immer gefragt habe, wie genau diese Nibelungentreue auch funktioniert, weil im Fall von Siegfried hat sie sich ja sehr schnell auch gegen ihn wieder
gemacht. Ja, eben, ne? Er wird ja eigentlich verraten und von Hagen dann schließlich umgebracht.
Dies tut Hagen aber wiederum, weil er seiner Königin treu ist. Und das ist eben das Interessante. Man reduziert diesen Hagen ja immer auf das Drecksschwein, den Bösen. Aber innerhalb seines Systems, und da sind wir wieder bei dem, was wir da vorfinden, ist das natürlich ganz korrekt. Denn Brunhild ist ja diejenige, die Hagen dazu anstachelt, Siegfried zu töten. Das ist ja der Punkt, weil sie sagt, Kriemhild hat mich bloßgestellt, aber der Täter dahinter ist natürlich Siegfried, der ihr diese Unehre angetan hat. Also lieber Hagen, du bist der Gewehrsmann meines Königs Gunther, du gehst jetzt hin und tötest Siegfried. Das ist schon eigentlich alles richtig in Ordnung so.
Ja, und von wegen Nibelungentreue. Siegfried hat ja immerhin auch den Schwur gebrochen, nichts zu verraten über diese List. Und er hat es aber Kriemhild, seiner Frau, erzählt. Und so kam das ja überhaupt erst alles ans Licht. Aber ich bin mir gar nicht sicher, Herr Schmalz, ob das wirklich so ist, dass Hagen das nur tut, um die Ehre seiner Königin zu retten oder ob es nicht um die Ordnung geht, dass es um die höfische Ordnung geht, die wieder hergestellt werden muss am Hof zu Worms, wo die Frauen eigentlich nur stören.
Auf jeden Fall, ja. Also in meinem Stück geht es auf jeden Fall darum, diese feinen Linien, die jedem seinen klar zugeschriebenen Ort in der Gesellschaft zuschreiben, wiederherzustellen. Was mich halt auch fasziniert hat an dem Stoff ist, wie eben diese Machtmechanismen jedem klar sind und wie mit sehenden Auges da in die Katastrophe gerannt wird. Also es wissen natürlich ab dem Zeitpunkt des Königinnenstreits vor dem Dom alle, was jetzt passieren wird. Eigentlich bis zur letzten Konsequenz laufen da alle klar über die Klippe, muss man auch mal dazu sagen. Und das ist halt so spannend, dass es da wenig Möglichkeiten, wenn diese Rachemechanismen mal in Gang gesetzt sind, wenig Möglichkeiten gibt, aus diesem Teufelskreis auch wieder auszusteigen.
Mhm. Ja, das ist wirklich, das ist absolut faszinierend, vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass das Geschehene ausgesprochen wird. Und insofern von wegen heutig, klar, wir sind da eigentlich in einer Art MeToo-Debatte in dem Moment, wo etwas sichtbar gemacht wird. Und es gibt ja in dem Fritz-Lang-Film auf einer Stummfilmtafel diesen wunderbaren Satz, eigentlich mein Lieblingssatz in dem Film, wo Hagen zu Siegfried sagt, dein Schwatzenheld war schlimmer als ein Mord. Und daran sieht man, wie die Sichtbarmachung und das Aussprechen von Dingen etwas bewirkt. Und deshalb fasziniert mich natürlich das schon auch in ihrem Stück, Herr Schmalz, wie die beiden dann ans Handeln kommen, also tätig werden. Wobei dann natürlich auch interessant ist, wie handeln die Frauen? Sie handeln natürlich mit denselben Gewaltmitteln wie die Männer.
Sie gehen auf die Jagd oder sie gehen mit auf die Jagd. Dazu kommen wir gleich. Ich wollte noch, Frau Hoppe, Sie etwas fragen. Sie haben diesen Königinnenstreit nämlich ganz anders in Ihrem Buch inszeniert. Nicht mit Worten, sondern die beiden, Kriemhild und Brünhild, starten zu einem Wettlauf auf Schlittschuhen in Neoprenanzügen und beide geraten, also die sind in Bestzeit, sie kommen gleich auf an, bis eben Kriemhild ihren Trumpf aus der Tasche zieht, der Gürtel, der Brünhild dann ins Straucheln bringt. Warum haben Sie es so beschrieben, als Wettlauf auf dem Eis?
Ich glaube, ich würde es heute schon wieder ganz anders machen. Ich wollte einfach nicht, dass die reden. Also eben dieser Zickenkrieg, dieses sich beschimpfen, diese geifernden Frauen, das ist so ein ganz furchtbares Klischee. Und irgendwie, ob das nun die richtige Lösung ist, sie deshalb sozusagen olympisch zu gestalten, das weiß ich nicht. Aber dass sie wichtig sind und eine Rolle spielen, das ist für mich ganz klar. Und das fiel mir jetzt nur im Zusammenhang mit Herrn Schmalz Stück auf. Im Lied selber, und das ist faszinierend, verschwindet Brunhild aus dem Geschehen. Sie taucht einfach nicht mehr auf. Sie wird nicht mal irgendwie erzählerisch ausgeblendet, sondern sie verschwindet. Sie verschwindet buchstäblich. Bei Fritz Lang muss sie sich den Dolchstoß geben an der Leiche Siegfrieds. Das ist auch interessant. Und ich habe mich dann dazu entschieden, das habe ich erst später gemerkt, mein Buch endet tatsächlich mit Brunhild. Brunhild ist die Einzige, die überlebt und die in Worms die Regierungsgeschäfte übernimmt. Das ist jetzt natürlich meine Vision, ja, also der Übernahme der Herrschaft durch die Frauen.
Das ist aber bei Ihnen im Stück, so viel dürfen wir, glaube ich, verraten, auch so, Herr Schmalz. Brünhild überlebt.
Ja.
Brünnhilde überlebt, genau so ist es, ja. Im Nibelungenlied, ja, die verschwindet einfach von der Bildfläche. Also
absolut,
ich glaube, jeder Verlagslektor würde da mal aufschreien, weil diese Figur einfach nicht zu Ende erzählt wird. Aber das interessiert an dem Punkt irgendwie keinen mehr, weil das Handlungsgeschehen sie einfach in eine andere Richtung entwickelt.
Bevor wir zum nächsten Aspekt kommen, möchte ich Sie bitten, Frau Hoppe, ein Stück zu lesen aus dem Roman. Da geht es nämlich nochmal um den Königinnenstreit, um diesen Wettlauf.
Ja, ich lese. Doch noch halten sich Kriemhild und Brunhild bedeckt, noch sitzen sie höfisch und höflich beim Frühstück, noch grüßen sie freundlich das Publikum, noch führen sie zierlich die Tassen zum Mund und zuckern sie nach und senken freundlich die Stimmen. Rheinischer Ablasshandel, was sonst? Denn obwohl der Fall inzwischen fast 1000 Jahre zurückliegt, hält Frau Kettelhut eisern am Zickenkrieg fest. Um ihn zu voller Wirkung zu bringen, hat sie für einen Laufsteg aus Eis plädiert, der das Budget der Regie in Verlegenheit bringt. Woher eine Eisbahn mitten im Sommer, die nicht nur die Eismaschinen zum Äußersten treibt, sondern allem voran die beiden Damen, die die Königinnen geben müssen? Sicher ist nur, dass die gewinnt, die sich heute Abend auf dem Eis nicht überrumpeln lässt, die, weil sie den glatten Untergrund kennt, nicht überstürzt aus der Rolle fällt, nicht vor der Zeit ins Königsknie geht und weit schlimmer nicht in die Falle des Trainers, der im Kostüm von Frau Kettelhut breitbeinig, dienstbar und selbstgefällig in der Hand eine vergoldete Flüstertüte hoch über die Eisbahn vor dem Domportal thront. Ohne Zweifel ein alter Schüler von Hagen, der weiß, wie man ohne Nachsicht und Gnade permanent Leistung durch Unruhe stiftet, während er ohne Schonung und Rücksicht selbst das kommentiert, was noch gar nicht zu sehen ist, sondern was er selbst zu sehen wünscht. Zwei verkaufte Bräute, die ohne einander nicht atmen können, weil sie wie an ein und derselben Nabelschnur an ihrem gemeinsamen Unglück hängen. Kriemhild an Siegfried und Brunhild an Gunther, Eigenfrau gegen Eigenfrau, Kriemhild in Grün und Brunhild in Blau. Noch halten sich die beiden bedeckt und denen drehen auf dem Eis vor dem Dom ihre musikalischen Kurven, als käme es nicht im Traum darauf an, welche von beiden als erste ins Ziel geht, welcher von beiden als erstes die Luft ausgeht und welcher es auf dem vereisten Laufsteg tatsächlich gelingt, die andere an die Seite zu drücken, bevor sie die Schwelle zum Dom erreicht.
Das war die berühmte Szene des Königinnenstreits in dem Buch Die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm und hier natürlich umerzählt, denn Felicitas Hoppe durchbricht in diesem Buch den Mythos an ganz vielen Stellen. Das Tolle ist, sie erzählt eben entlang dieses Nibelungen-Epos neu entlang eines volkstümlichen Theaterstücks, das in Worms aufgeführt wird. Und ich habe mich gerade gefragt, Frau Hoppe, Frau Kettelhut wird hier erwähnt in der Szene, die Sie gerade gelesen haben. Sie führt nämlich Regie in diesem Stück und interessanterweise habe ich gesehen, dass bei dem Film von Fritz Lang ein Kettelhut auch erwähnt wird. Ich glaube, Erich Kettelhut, der wiederum sich um Maske und Bühnenbild gekümmert hat, Ist das eine bewusste Anspielung? Ich nehme an, ne? Denn der Name ist so seltsam.
Der Name ist einfach schön und schöne Namen haben bei mir immer eine gute Chance. Und das ist dann tatsächlich eine Hommage an ein Buch von Erich Kettelhut, der Bühnenbauer bei Fritz Lang war. Und dieses Buch heißt Der Schatten des Architekten. Und dort hat er seine Erinnerungen an diese Zeit mit Fritz Lang aufgeschrieben. Und das war für mich und für mein Buch eine riesengroße Inspirationsquelle.
Herr Schmalz, wie haben Sie das gelesen, diese Szene jetzt oder beim Hören? Wie sehen Sie das, diese Art, den Mythos auf diese Weise umzuschreiben oder damit umzugehen?
Also dieses Moment des unmöglichen Theaters verschafft uns da natürlich eine schöne Verfremdung des Ganzen. Oder die Königinnen da im sommerlichen Worms auf dem Eis gleiten zu sehen, löst den Mythos da nochmal heraus und lässt uns ganz anders drauf blicken, obwohl es natürlich sehr viel mit der Situation zu tun hat. Also die bewegen sich da alle auf sehr dünnem Eis. Also die höfischen Gepflogenheiten, das höfische Protokoll ist ein Uhrwerk mit ganz feingliedrigen Regeln. Und wenn da eins so kleines Vergehen hat, ist auch, oder so groß das Vergehen ist, bringt das ganze Uhrwerk außer Kontrolle.
Was ich an Ihrem Stück so sehr reizvoll finde, Herr Schmalz, dass Sie den Stoff auch ernst nehmen, aber ihn in mythischer Zeit belassen. Aber Sie bringen ihn über die Sprache, über diese rhythmisierte Sprache in die heutige Zeit, zumindest teilweise. Also es kommt dann ein Wort wie Klimakatastrophe zum Beispiel vor. War das so am besten für Sie, dem Stoff sprachlich beizukommen?
Auf jeden Fall. Also ich versuche immer eine starke sprachliche Form zu finden, auch um den Spielern auf der Bühne, den Spielerinnen auf der Bühne eine Form zu geben, woran sie abarbeiten können. Ein Kollege von mir, der Ewald Palmetshofer, hat mal gesagt, die Sprache ist wie ein Koturn funktioniert, wie dieser Schnürstiefel in der griechischen Antike, im griechischen Theater, weil der den Körpern der Spielerinnen und Spieler eine gewisse Form aufzwingt, eine Körperhaltung aufzwingt. Und so ist es halt auch der Versuch bei mir, über die sprachliche Form auch auf die Körper zu wirken. Das kann sein, dass das natürlich zu einer Überhöhung führt, aber aus der schauspielerischen Praxis höre ich halt auch, dass es unterschiedliche Möglichkeiten mit so einer starken Form gibt, umzugehen. Also entweder man nimmt sie und versucht, das Dargestellte zu überhöhen, oder man kann auch dagegen gehen. Man spricht es unterspannt und versucht, den Rhythmus zu unterwandern.
Ich möchte jetzt gerne über ein paar Figuren sprechen, die Sie beide in Ihre Nibelungen-Version eingeführt haben. Bei Ihnen, Herr Schmalz, sind es zum Beispiel die drei Nornen. Die kommen ja aus der nordischen Mythologie. Das sind Wesen, die sozusagen das Schicksal weben. Und hier verweben sie das Schicksal von Kriemhild und Brünhild. Welche Funktion haben die noch?
Ja, mich hat eben diese Ebene des Textilen sehr interessiert am Nibelungenlied. Es wird ja seitenweise nur über Kleider, über Stoffe, über die stickende Kriemhild gesprochen. Da ist es mir nur logisch erschienen, dass man die Nornen wieder auch mit reinnimmt in den Stoff, die ja Schicksalsgewebe weben. Zusätzlich, dass sie natürlich drei starke Frauenfiguren sind, die der männlichen Götterwelt gegenüberstehen.
Wotan zum Beispiel, dem germanischen Gott, der
genau, Wotan tritt bei mir auch auf als quasi der Urvater der alten weißen Männer.
Und seine Tochter Brunhild stellt sich ja ganz klar auch gegen ihn. Das fand ich auch interessant.
Ja, sie versucht ihr eigenes Schicksal, gestärkt von den Nornen natürlich, zu finden und sie gegen diesen Heldenkult, dem alles geopfert wird, im Mythos zu stellen und ihrem eigenen Vater da die Stirn zu bieten.
Sie haben vorhin schon kurz darauf hingewiesen, Herr Schmalz, dass es ältere Fassungen gibt vom Nibelungenlied. Also das Nibelungenlied wurde um etwa 1200 aufgeschrieben, von wem ist nicht bekannt. Es basiert auf mündlichen Überlieferungen und eben auch auf älteren Fassungen aus dem nordischen Sagenkreis. Und manches, vielleicht sogar auch diesen Königinnenstreit, kann man ja nur verstehen, wenn man diese Fassungen kennt. Denn demzufolge waren Siegfried und Brünhild schon mal ein Paar, beziehungsweise hat Siegfried die Walküre Brünhild auf Island wachgeküsst. Ich nehme an, diese Version kennen Sie, Herr Schmalz, denn bei Ihnen kommt das auch vor, dass Siegfried zu Brünhild nach Island kommt. Sie werden ein Paar, aber Brünhild schickt ihn weg. Und auf die Frage von ihrem Vater Wotan, warum denn, was hat er denn getan, sagt Brünhild, er hat mir nicht gut getan. Was hat Sie an diesem noch älteren Stoff interessiert?
Ja, ich wollte mir die Vorgeschichte dazu genauer anschauen, wie es dazu kommt, weil im Nibelungenlied liegen viele Fassungen übereinander. Es ist ein mündlich nacherzählter Stoff gewesen, der wahrscheinlich dann im 13. Jahrhundert mal niedergeschrieben worden ist. Mich hat so ein bisschen die Vorgeschichte dazu auch interessiert. Heutzutage bei Serien spricht man oft von so einem Prequel. Also was geschah, bevor die eigentlich bekannte Story einsetzt. Und das war so ein bisschen ein Ausgangspunkt auch zu erzählen, wie kam Brünnhild eigentlich zu dem Gürtel oder wie haben sich Siegfried und Brünnhild da in Island schon getroffen und wie sind die aufeinander getroffen?
Das spielt bei Info Hoppe ja auch eine Rolle. Da wird Siegfried immer der grüne Zwilling von Brünnhild.
Genau.
Was hat es damit auf sich?
Das ist eigentlich genau das, was Herr Schmalz gerade beschrieben hat. Ich erzähle das ein bisschen anders, also dieses Prequel, indem ich es quasi zu einer Kindergeschichte mache und da eine magische Unschuldswelt errichte. Ich glaube, da gibt es einen Satz, wenn ich mich an mein eigenes Buch recht erinnere, ach Kinder, was für Zeiten das waren, als Siegfried und Brünnhild noch Kinder waren und das Brüderchen und sein Schwesterchen. Es wird sozusagen märchenhaft stilisiert, dass die beiden in so einer Zone leben. Das heißt ja nicht, dass sie gehen da auch gemeinsam auf Jagd und so. Und das ist so, wie man sich vorstellt, das ist die ewige Kindheit, wo man unberührt auch von komischen Elternerziehung und wohlgemerkt von der höfischen Sitte tun und lassen kann, was man will. Und dann kommt diese andere Welt ins Spiel und zerstört das.
Wenn man sich diese beiden Vorgeschichten von Ihnen beiden so auserzählt nochmal anschaut, dann versteht man auch, warum Brünnhild, als Siegfried ankommt mit Gunther auf Island, warum sie natürlich ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass Siegfried es ist, der um sie wirbt.
Ganz klar.
Das ist auch in dem Film von Fritz Lang so großartig.
Ja, da muss man sagen, das ist nun auch der Vorzug des Films und des Theaters bei allen Nachteilen, die ich auch sehe. Man braucht sich nur die beiden Typen anzugucken. Das ist dann eine Frage der Besetzung, ja. Und wenn man diesen wirklich wunderbar tump besetzten Gunther in dem Film sieht und daneben Siegfried und dann Brünnhild, dann ist ja ganz klar, dass sie Siegfried für den Werber halten muss. Und man weiß dann, dem ist etwas vorausgegangen. Das hat dann schon fast etwas Unfreiwilliges. Will ich Komisches. Das ist schon auch sehr toll.
Herr Schmalz, wir bleiben noch in der nordischen Welt, der Mythenwelt, und ich möchte Sie bitten, eine Passage für uns zu lesen. Das sind die Nornen, die jetzt sprechen, richtig?
Genau, die Nornen treten zu Beginn auf und müssen ins Schicksal eingreifen, weil eben die Königinnen sich schon in die Haare gekriegt haben und versuchen jetzt nochmal diesen Knoten zu lösen. Allzeit. Allzeit wirken wir den Faden, allzeit haben wir gewirkt den Faden, werden wir ihn wirken, diesen großen roten Faden. Solange es eine Zeit, werden auch wir den Faden nicht verlieren, wir wirken. Und deshalb doch, und werden deshalb doch nicht bessere Kleider tragen, das ist die Wirklichkeit, die traurige, die wir ertragen. Die Wirklichkeit, das ist das Kleid, das wir hier tragen, das wir ertragen, das wir erleiden. Wir spinnen an dem Faden, an dem Netzgeflecht, das uns dann kleidet. Wir sitzen wie Spinnen in unseren Kleidern, unseren Netzen. Die Wirklichkeit benetzt uns. Wir dürfen nur den roten Faden nicht verlieren in dem Geflecht. Den roten Faden nicht verlieren, der sich von mir spinnt, dem, was schon mal gewesen, zu mir spannt, was ist ihm jetzt, um sich dann mit mir in die Zukunft diese Verzweigungsreiche zu verlieren, verästeln, zu verfilzen, da franzt es aus in Zukunft dann. Drum ist es auch so wichtig, dass wir die Seitenstränge, die losen Fransen bei Zeiten wegschnippeln, Kappen schneiden vom großen roten Faden, die wir sonst hier den Überblick gänzlich verlieren, wenn wir nicht schnipp, schnipp, schnipp den Überschuss abstückeln würden. Das sind die Lebenszeiten von den Tapferen und nicht so Tapferen, die wir mit einem Schnitt, auch wenn es manchmal schmerzt, wenn beispielsweise eine so prächtig blonde, goldblonde Faser, die sich doch gerade erst zum Helden unserer eigenen Geschichte aufgeschwungen hat, wenn gerade so eine Heldenfaser schnipp, ouch, schon abgeschnitten. Wir sind, was war, waren schon hier, als es den Schlund der Urlehre nur gab. Wir waren schon hier, als diese Welt verwirklicht wurde, als sie die Erde aus dem Fleisch des Riesen, die Berge aus den Knochen, der Himmel aus dem Schädel und es das Meer, da aus dem Blut des Riesen geschaffen wurde, geschöpft. Wir waren hier, als sie die Schwestern unsere verbrannt, als sie die Scheiterhaufen loderten, als sie im Namen ihres Kreuzes Kreuze aufgestellt, wir waren hier, sind hier und werden hier noch sein. Wenn alles dann im Blut der Blutrache wird untergehen, wenn sich das Ungetier aus seinen Fesseln reißt und dieser Erdenball dann wieder zu dem unwirtlichen kahlen Flecken wird, den wir am Anfang schon gesehen. Der Urschlund ist überwunden nicht, liegt vor uns, steht uns noch bevor. Dann reißt der große rote, der blutgetränkte, blutgefärbte Faden reißt dann ab und wird so schnell sich nicht mehr flicken lassen.
Vielen Dank, Ferdinand Schmalz. Das war ein Auszug aus dem Stück Hildensaga, ein Königinnendrama, das 2022 bei den Nibelungenfestspielen in Worms uraufgeführt werden wird. Danke, dass wir daraus schon etwas hören konnten. Sie haben vorhin von der Stofflichkeit gesprochen, dieses Stückes, dieses Textes. Und bei Ihnen, Frau Hoppe, ist mir aufgefallen, dass viele tatsächlich auch diese berühmten Kleiderstrophen, so werden sie ja genannt im Nibelungenlied, dass sie darauf auch viel anspielen. Also es werden häufig Kostüme gerade der Königinnen auch beschrieben. Was hat es damit auf sich? Was hat Ihnen daran gefallen?
Ich denke, vielen Dank für diese schöne Stelle. Also toll, dass Sie die ausgewählt haben, Herr Schmalz, weil Sie eigentlich damit eine Antwort auf diese Frage geben. Es ist einfach zentral. Das Weben, bei mir findet das meistens in so einer Art Zwielicht statt. Also und wo dann der kleine Zuschauer, der die Geschichte erzählt, fast das Publikum fast enttäuscht ist, dass das alles so im Halbdämmer stattfindet. Und das ist schon sehr nornisch. Da so Figuren gibt es bei mir nicht. Aber dieses Weben und das Spinnen des Fadens und letzten Endes natürlich auch das Unglückskreuz, das Kriemhild ja selber zum vermeintlichen Schutze ihres Mannes auf dieses Jagdkostüm dann näht, damit Hagen dann die verwundbare Stelle findet. Also das ist schon unübersehbar und diese Stofflichkeit spielt eine ganz große Rolle. Und für die Sprache, was ich an dem, was ich jetzt kenne und gehört habe, eben so toll finde, ist, dass der Stoff ernst genommen wird, dass er in dieser Sprachlichkeit dann doch mal auch entwickelt werden kann und muss. Also die Sprache hat eben diese Energie. Und ich glaube, wenn man das dem Stück und dem Stoff nimmt und ihn an keiner Stelle ernst nähme, dann ist der Stoff auch verloren. Also mit einer reinen Parodie kommt man nicht davon. Mhm. Und außerdem, es ist, Klamotten sind halt konkret. Ja, also das, man kann es anfassen. Man hört es und man fühlt es.
Ich hatte manchmal beim Lesen des Nibelungenlieds, als würde das auch alles auf so einem Wandteppich stattfinden.
Ja.
Weil ja ständig auch davon die Rede ist, wie das produziert ist, wie die Stoffe hergestellt sind, wer da gewebt hat und wie lange, wie viele Leute auch dran gearbeitet haben. Also das ist ja alles auch mit reingenommen in die Erzählung. Das macht es spannend für mich oder das macht es haptisch greifbar.
Das ist schon was sehr Spezielles und was diese Art von Texten auch sehr besonders macht. Und das in eine neue Form hinüberzubringen, ist, glaube ich, einfach wunderbar.
Ich möchte noch zu einem anderen oder zu einer anderen Figur, einem anderen Element gerade, wollte ich sagen, aber es ist ja auch eine Figur, und zwar der Schlüssel zur ganzen Geschichte, wie es in Ihrem Roman heißt, Frau Hoppe, das ist der Schatz, der sagenhafte Schatz, den Siegfried durch eine List bekommen hat. Und dieser nun wird bei Ihnen personifiziert als die goldene 13. Das ist doch eigentlich ein Motiv aus dem Märchen, oder?
Naja, das bietet sich an. Klar, das hat sich dann da so hineingeschlichen. Die 13 ist ja natürlich auch eine Unglückszahl oder vielleicht auch eine Glückszahl, man weiß es nicht. Aber mir waren schon die auch märchenhaften Momente hier von großer Bedeutung, die aber auch immer sehr schnell kippen können. Denn die goldene 13, die bei mir den Schatz verkörpert, ist ein versehrter Schatz. Sie war als Söldner im Krieg, sie hat nur noch ein Bein. Das heißt, dieser Schatz hat einen ganz schönen Abrieb zu verzeichnen, weil ja alle an ihm rumfleddern. Alle wollen was davon abhaben, aber niemandem gehört er ganz. Und so zieht dieser Schatz quasi durch die Welt, ist also auch ein Gejagter. Er springt sozusagen diesem Schicksal für immer als Schatz erobert oder irgendwie ausgegeben zu werden. Diesem Schicksal springt er irgendwie dann doch immer von der Schippe.
Aber eigentlich wurde er doch versenkt von Hagen im Rhein.
Ja, das ist ja das Irre. Diese Schätze sind eben fluide. Die sind beweglich wie die anderen Figuren. Auch das ist so ein bisschen nornisch, ja, weil man eben nicht genau weiß, wo fließt das hin, wo versteckt sich das. Und was ich daran so toll finde, und das ist eben auch das Schicksal, man kriegt die Dinge nicht zu fassen. Und wir glauben ja immer, Geld in die Truhe, Truhe vergraben, sicher. So. Aber jeder, der sich mit Schatzforschung auskennt, weiß, dass dem nicht so ist. Und diese beweglichen Schätze, das ist nicht auf Hoppes Mist gewachsen. Das habe ich alles aus Legenden und Sagen, die um Schätze herum gesammelt wurden. Und davon gibt es Unmengen. Das ist ein Forschungsgebiet besonders reizvoller Art.
Das mit diesen fluiden Schätzen, das macht das Nibelungenlied auch wiederum aktuell, nicht wahr, Herr Schmalz? Die Verlockung des Geldes.
Auf jeden Fall, ja. Also die verlockende Kraft der Finanzwelt sieht man ja täglich aus den Nachrichten hier in Österreich vor allem immer mehr. Und da ist es auch erstaunlich, wie die Leute trotz, dass die Karten, um jetzt auch mal im Jargon Ihres Buchs zu bleiben, Frau Hoppe, die Karten liegen ja immer offen am Tisch und man rennt sehenden Auges in die Katastrophe.
Ja, manches ist ganz anders in Ihrem Stück, Frau Hoppe. Stück sage ich jetzt, weil es ja um ein Stück geht, das aufgeführt wird, das Sie beschreiben. Zum Beispiel verdurstet Siegfried. Er wird gar nicht ermordet, sondern er verdurstet. Und es heißt, sein Durst nach Freundschaft und Treue bringt ihn zur Strecke. Warum das denn?
Das ist eine spannende Szene hier. Da habe ich lange rumgewerkelt, weil ich ursprünglich mal dieses völlig sinnlosen Ehrgeiz hatte, ohne Blutvergießen aus der Sache rauszukommen. Und das war dann der erste Versuch. Und dann dachte ich, ja, also ohne Blutvergießen geht vielleicht noch, aber ohne Sterben geht gar nicht. Dann habe ich irgendwie gedacht, die sind ja eigentlich alle irgendwie suizidal. Also da gibt es so eine Art Drang wie hin zur Selbstvernichtung. Und da dachte ich, die müssen sich gar nicht töten. Die töten sich ja eigentlich von alleine. Die wollen ja untergehen. Was ja unglaublich provozierend und abstoßend ist und verdammt zeitgemäß, ja, wo ich manchmal das Gefühl habe, wir leben in so einer irgendwie suizidalen Zeit, die ja auch in ständiger Panik ist. Kurzum, und dann bin ich auf diese Idee gekommen, dass Siegfried verdurstet. Das wiederum hat damit zu tun, dass ich dem Hagen versuchte, auf die Spur zu kommen und mir versuchte vorzustellen, wie eigentlich einer ist, der ständig gewalttätig sein muss, um diese Ordnung aufrechtzuerhalten. Und ich habe ihn dann als gewissermaßen müden Hagen lieb gewonnen, als einer, der keine Lust mehr hat, den Speer zu werfen. Schauspielermüdigkeit kommt beim Publikum natürlich nicht gut an.
Dieser zweite Teil des Nibelungenliedes, den kaum jemand so richtig kennt, das ist nämlich der Teil, in dem Kriemhild dann grausame Rache übt. Und wir haben schon darüber gesprochen. Ach so, ich sage noch, dass sie eben die Brüder Gunther, Giselher und Gernot und eben auch Hagen und den ganzen Hofstaat einlädt, zu ihr und Etzel an den Hof zu kommen nach Ungarn. Und dort vollzieht sich dann die Rache. Sie haben schon gesagt, Herr Schmalz, das alles auf die Bühne zu bringen, das wäre ganz unmöglich. Und Sie haben, wir wollen nicht zu viel verraten, aber Sie haben die Sache zusammengerafft, sozusagen im ersten Teil, in dem nämlich, wir haben es schon kurz erwähnt, die beiden Frauen mit auf die Jagd gehen. Haben Sie damit Brünhild sozusagen ihre Kraft wiedergegeben, die sie ja eigentlich verloren hatte am Hof zu Worms?
Ja, ich muss irgendwo den Schnitt ansetzen, weil sonst muss man da, glaube ich, eine ganze Nacht vor dem Dom verbringen, um das gesamte Lied zu erzählen. Und da bei mir doch Brünhild im Zentrum der Handlung steht und ich ihre Geschichte eigentlich mal auserzählen wollte, setzt mein Schnitt eigentlich kurz nach dem Tod von Siegfried ein. Bis dorthin wird die Geschichte erzählt und endet, so viel kann man verraten, im Odenwald, in einer wilden Jagd, genau.
Die hat auch eine mythische Qualität, diese wilde Jagd der Frauen, ne? Hat das etwas zu tun mit der Volkssage von den übernatürlichen Jägern, die über den Himmel jagen?
Ja, natürlich spielt das da mit rein. Also das sind starke heidnische Traditionen, die da mit reinspielen, die es natürlich auch bei uns im Alpenraum noch immer gibt. Also die ganzen Geisteraustreibungen, die Pjachtenläufe und so weiter, die Nächte, in denen die übersinnlichen Wesen die Erde wieder bevölkern, das spielt da mit rein. Und da bricht mein Stück ja auch ein bisschen auf in Richtung so einer eher mythischen Welt.
Und Brünhild sieht den Anbruch einer wölfischen Zeit. Das fand ich auch interessant.
Genau, ja, das ist die Frage, wie man rauskommt. Wir haben eh vorher auch schon darüber gesprochen, muss es dann auch in eine weibliche Rache eigentlich münden? Aber natürlich ist man da am Theater auch ein bisschen dran gebunden, dass man das Scheitern auch sehen will. Und natürlich haben auch die weiblichen Figuren ein Anrecht auf ihr Scheitern. Wenn die jetzt ganz vernünftig und das demokratisch lösen würden, dann wird wahrscheinlich kein Theaterstück draus entstehen. Man will das ja auch sehen, wie sie darum ringen. Und man will ja auch diese Rache dann sehen, auch wenn es ein Scheitern ist. Und da steht aber vielleicht Brünnhild dann gerade ein bisschen schlauer zum Schluss da, dass sie gemerkt hat, dass das vielleicht nicht der einzige Weg ist, in den es münden müsste.
An zwei verschiedenen Stellen tragen übrigens Brünnhild und Kriemhild bei Ihnen, Frau Hoppe, auch jeweils ein Jagdkostüm. Sie haben es anders gelöst, den zweiten Teil. Die Rache von Kriemhild und den Untergang der Burgunder schildern Sie schon an Etzels Hof. Aber es sind nur 12 Personen zugegen, wie bei einem Abendmahl. Und es artet eher aus in eine Art Tortenschlacht. Da kommt nämlich nochmal die goldene 13 nach Mafia-Manier aus einer Torte gesprungen. Ich hatte den Eindruck, da geht es jetzt eher darum, dieser goldenen 13 in Gar auszumachen, oder?
Ja, natürlich, der Schatz steht ja immer noch zur Disposition und man glaubt, ihn haschen zu können. Aber Kriemhild hat da schon eine starke Rolle und ich muss sagen, die sind für mich schon gleich auf. Also wenn auch Brünnhild bei mir am Ende die Regierungsgeschäfte übernimmt und Kriemhild sterben muss, sie setzt ihr Rachewerk schon sehr in Szene. Und das wollte ich ihr auch nicht nehmen. Also versöhnliche Töne gibt es hier keine.
Es gibt viele andere märchenhafte Elemente in Ihrem Roman, Frau Hoppe. Es gibt auch grausame Elemente, die Tarnkappe zum Beispiel. Das ist keine Kappe, die Siegfried geschenkt bekommen hat, sondern das ist die Haut von einem Zwerg, Zwerg Zorn. Und es gibt einen Zeugen in einem Beiboot mit einem Fernglas, der das Ganze verfolgt von der Ferne aus. Aber dieser Zeuge ist auch nicht immer vertrauenswürdig, weil er, wie er selbst sagt, gar nicht alles belegen kann, weil er nicht bei allem dabei war. Aber was hat das Fernglas hier für eine Rolle? Weil es spielt in Ihrem Werk überhaupt eine Rolle. Ich weiß, bei Pigafetta, in Ihrem Roman Pigafetta, kommt es auch vor.
Also ich glaube, es hat zweierlei. Wie ich am Anfang sagte, habe ich natürlich versucht, mir Distanz zu verschaffen und selbstkritisch. Und da finde ich das Theater schon mutiger im Theater, wenn man es denn auf die Bühne bringt. Herr Schmalz hat es ja wunderbar beschrieben. Da muss dann auch Butter bei die Fische sozusagen. Da kann man das Publikum nicht mit Reflexionen abspeisen, weil es theatralisch einfach nicht funktioniert. Während ich mir hier erlaube, zu thematisieren, welche Schwierigkeiten ich selber mit der Gewalt habe. Und man ist ja doch nicht Teil des Geschehens und Teil des Schreckens. Und das ist schon auch ein Hadern mit meiner Schriftstellerinnenrolle in der Jetztzeit, wo so vieles geschieht, was wir eben nicht verhindern können. Das ist im allerweitesten Sinn dann auch ein Nachdenken über das Hier und Heute. Genau wie der Zwerg, der Gehäutete. Das ist auch ein Motiv aus der mittelalterlichen Literatur. Denn die Tarnkappe ist ja Pipifax. Das ist wirklich Harry Potter-mäßig. Wenn ich in die Haut eines anderen schlüpfe, will, muss ich sie ihm auch nehmen. Und das ist für mich der Inbegriff dessen, was an Gewalt in diesem Stück überhaupt vorhanden ist.
Sehen Sie das auch so ähnlich, Herr Schmalz?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist es auch immer wichtig, eben diese Betrachterrolle nicht aus dem Auge zu lassen, weil ich glaube, das ist was, woran eigentlich das westliche Denken auch krankt. Das beschreibt Donna Haraway in ihrem Buch Stay with the Trouble oder Unruhig bleiben ganz gut, dass vieles ja daraus entspringt, dass man sie eben nicht rausziehen kann, nicht diese objektive Beobachterrolle einnehmen kann, sondern diese Sicht ja auch inhärent was zu tun hat mit dem, was beschrieben wird. Und darum finde ich das auch einen ganz schönen Moment, dass da in diesen Szenen am Boot, wo durch das Fernglas immer wieder das Geschehen beobachtet wird, man merkt, dass sich der Dichter oder der Beobachter, die Beobachterin ja auch nicht rausnehmen kann aus dem Geschehen. Das ist was, was ich auch in meinen poetischen Verfahrensweisen immer versuche, eben auch sprachlich, dass sie die Sprache immer auch in ihrem Funktionieren bis zu einem gewissen Grad selber ausstellt. Weil dort, wo Sprache zu glatt wird, wo man nicht merkt, was passiert oder wo sie so tut, als wäre sie so ein neutrales Ding, das ganz unbedarft auf die Welt, naiv und unbedarft auf die Welt drauf blicken kann, dort wird es meistens brandgefährlich, Sprache.
Es gibt ein Motto vorweg in Ihrem Buch, Frau Hoppe, das zitiere ich mal, nur Helden fürchten sich nie, deshalb schreiben sie keine Bücher. Gut, dass Sie keine Helden sind.
das beschreibt natürlich auch das Herumquälen mit so einem Stoff. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, Herr Schmalz, aber ich hatte schon hin und wieder das Gefühl, ich werfe die Flinte ins Korn, um im Jagdbild zu bleiben, weil mich das beunruhigt hat, auch was ich da tue, ob ich da nicht irgendwas perpetuiere. Dann natürlich als Frau auch der Wunsch, da irgendwie dem einen Strich durch die Rechnung zu machen, dann wieder zu merken, doch überwältigt zu werden von dem Stoff. Ja, sicher, Angst spielt eine Rolle. Das versucht man dann irgendwie mit ein bisschen Koketterie abzuwiegeln, aber das ist schon, da komme ich wieder auf den starken Tobak zurück, genau.
Herr Schmalz, mein Lieblingstier heißt Winter, das ist der Titel Ihres Romandebüts. Hat denn der Roman Ihnen oder das Schreiben eines Romans Ihnen ganz andere Perspektiven eröffnet? Denn bislang haben Sie ja vor allem Theaterstücke geschrieben.
Ja, es hat mir vor allem eine andere Arbeitsweise aufgezwungen. Ein Theaterstück schreibt man schon ein bisschen anders als ein Roman. Also man braucht eine andere Luft dazu vielleicht, muss man sagen. Also länger dran sitzen, anders rangehen und auch eine andere Art, vielleicht mit Spannungsbögen umzugehen. Wenn man so wie ich Theaterstücke schreibt, hat man ja doch immer das Publikum ein bisschen im Hinterkopf, dass sich dann auch die 2, 2,5 Stunden hinsetzen muss und das mal sehen wird. Es gibt natürlich andere Leute, die hauen da einfach 200 Seiten, 300 Seiten hin und dann muss ein Regisseur, eine Regisseurin wie die Frau Kettelhut kommen und daraus ein Stück machen. Aber bei mir ist das schon ein bisschen im Hinterkopf.
Also fürs Theater habe ich ja noch nie geschrieben und ich bewundere das, weil ich glaube, dass man da etwas können muss, was ich nicht kann oder mir nicht zutraue. Aber das will ich nur kurz in die Waagschale werfen. Es gibt eben auch einen Moment der Festlegung, dass das Theater erzwingt, vor dem ich mich immer gefürchtet habe. Also deshalb gehe ich selber manchmal nicht so gerne ins Theater, vor allem wenn es um Stücke geht, die ich besonders mag, weil ich dann ertragen muss, dass die Rolle so komisch besetzt ist. Also um hier auf Jeanne d'Arc zurückzukommen, wo ich denke, also jetzt kommt sie gleich um die Ecke und garantiert trägt sie wieder eine Schaffellweste. Und das ist dann auch so. Und da muss ich den Rest des Abends damit leben. Und das ist natürlich mutig beim Stücke schreiben, beim Inszenieren. Und ich bin wahnsinnig gespannt, Herr Schmalz. Wir haben es ja für den nächsten Sommer schon verabredet, ja, weil meine Familie in Worms lebt und wir werden als Fanclub unbedingt kommen. Und das Theater ist schon ein faszinierendes Feld. Vielleicht schaffe ich es ja eines Tages.
Vielen Dank. Felicitas Hoppe und Ferdinand Schmalz waren zu Gast im Studio bzw. zugeschaltet aus Wien, um über ihre Versionen eines alten Stoffes zu sprechen. Das Nibelungenlied, ein deutscher Stummfilm von Felicitas Hoppe, ist bei S. Fischer erschienen und das Stück Hildensaga, ein Königinnendrama, ist bis zum 31.07. bei den Nibelungenfestspielen 2022 in Worms zu sehen, die am Freitag begonnen haben.